Ursache oder Auslöser?
Viele Menschen sind zunächst überrascht, wenn ich ihnen erkläre, dass sie als Kind in den ersten 3 Jahren des Lebens Abzeugung Erlebtes rein emotional erfahren haben und daher keinerlei zeitliches Einordnungsvermögen hatten. Die Konsequenz, dass Bedrohliches als Situation von ewiger Dauer abgespeichert wird und somit ein Angstmuster erzeugen kann, verblüfft viele, ist aber eine logische Erklärung, warum ein scheinbar harmloser Trigger einen solch überraschend großen Effekt haben kann und warum durch die emotionale Neubewertung des Ursprungs der Betroffene plötzlich in vielerlei Hinsicht stressfester wird. Daher empfiehlt es sich immer zu schauen, was die Ursache war und was der Auslöser. Da dieses Urtrauma vom Kind als bedrohlich bewertet und im Unterbewusstsein abgespeichert wird, kann es ein Leben lang durch entsprechende Trigger aufgerufen werden. Damit werden tatsächlich ähnliche Gefühle ausgelöst wie damals während des Ursprungserlebnisses. Ein Erlebnis, welches den gleichen formalen Kriterien entspricht wie die allererste erlebte Erschütterung der Sicherheit, das Urtrauma, kann ein solches verschüttetes Trauma antriggern, also wachrufen und damit das seit Jahren angelegte Angstmuster zum Ausbruch bringen. Daher fürchten sich Kinder oftmals in Situationen, in denen Erwachsene keinerlei Gefahrenanzeichen wahrnehmen können. Kinder haben, wenn sie klein sind, einen völlig anderen Erlebnishorizont als Erwachsene. Und den Großen kann es sicherlich manchmal schwerfallen, diesen nachzuvollziehen. Stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm, hören Kinder dann in Situationen, die bei ihnen die unterbewusste Erinnerung an eine erlittene Katastrophe auslösen. Viele Jahre später arbeitet das unterbewusste Muster zur Gefahrenabwehr noch immer zuverlässig und erzeugt bei einem Erwachsenen die gleichen körperlichen Angstgefühle wie damals in der Kindheit. Und wieder hören die Betroffenen von gutmeinenden, aber verständnislosen Angehörigen: Reiß dich doch endlich mal zusammen. Und kaum einer sieht, dass nicht der Trigger das Problem ist, sondern die Gefühlserinnerung, die dieser auslöst. Doch genau das ist der Grund, warum Freunde, Angehörige und manchmal auch Therapeuten so ratlos sind, wenn sie sehen, wie einem erwachsenen Menschen durch einen harmlosen Fahrstuhl, eine bevorstehende Flugreise, einer Spinne oder einen Zahnarzttermin eine überschießende Panikreaktion ausgelöst wird. Ein Erwachsener empfindet Situationen mit einem ganz anderen kontextuellen Verständnis als ein Kleinkind. Er weiß, dass Dinge einfach wieder vorbeigehen und man sie zur Not auch einfach aushalten kann. Ein Kind weiß das nicht. Dinge, bei denen ein Erwachsener nur gelassen mit den Achseln zuckt, erscheinen einem Kind wie eine lebensbedrohliche Katastrophe. Und umgekehrt, Dinge, bei denen ein Kind glaubt, sein Leben sei nun zu Ende, empfindet ein Erwachsener als überschaubare Lappalie. Und genau das ist ja auch unsere Chance, die darauf fußenden stressbedingten Symptome wieder abklingen zu lassen. Denn eigentlich ist die Ursache, so tragisch sie gewesen sein mag, ja längst überstanden. Und sie wird sich meist in dieser Form nicht wiederholen können. Und selbst wenn, Angst und Krankheit schützen ja auch nicht davor. Wir brauchen also eigentlich nur das Ursprungstrauma zu entdecken, um mit der Reife eines Erwachsenen emotional neu zu bewerten. Da die Logik der Symptome aber auf der geringen Reife und der Ohnmacht eines Säuglings oder Kleinkindes basiert, welches sich vor der Wiederholung einer Traumatisierung schützen will und dieses Schutzmuster folglich im Unterbewussten schafft, wird ein Symptom immer deutlicher und stärker, je öfter die zu vermeidende Befürchtung eintritt. Je öfter ein Mensch retraumatisiert wird, desto schlimmer wird seine daraus resultierende Symptomatik, einfach weil jede Bestätigung der Ursprungsgefahr das Wahrnehmungsmuster festigt. Es heißt zwar, die Zeit heilt alle Wunden, doch die blockierenden Erlebnisse der Kindheit können nicht mit Abwarten, sondern nur mit der Erkenntnis über alternative Möglichkeiten überwunden werden. Wenn man beim Menschen einfach nur Symptome dämpft, befürchtet dieser unterbewusst den Verlust seines Schutzkonzeptes und das Symptom wird verschlimmert. Die sogenannte Erstverschlimmerung, die man von der Heilpraktikerbehandlung her kennt, wird oftmals als therapeutischer Volltreffer angesehen. Die anschließende Heilung folgt dann wohl automatisch. Ich stimme dieser Sichtweise nicht zu. Für mich steht bei der sogenannten Erstverschlimmerung fest, Ursache erkannt, Lösung fehlt. Warum die Lösung noch nicht umgesetzt wird, kann durchaus sehr verschiedene Gründe haben. Manchmal müssen beispielsweise erst massiv Lebensumstände verändert werden, berufliche, partnerschaftliche oder familiäre Situationen, damit ein Symptom von selbst abklingen kann. Auch die Erfahrung, dass die Ursache im Alltag keine besondere Gefahr darstellt, muss ja zunächst einmal vom Betroffenen festgestellt werden. Das kann durchaus ein paar Tage oder gar Wochen dauern. Solange die Symptomalternative dem Patienten noch als großer Widerstand erscheint, bleibt er selbstverständlich noch beim alten, krankmachenden Muster. Eine Erstverschlimmerung ist also im eigentlichen Sinne keine Verschlimmerung, sondern nur das Durchbrechen der aufgestauten und verdrängten Emotionen, die dann mit voller Wucht Stressreaktionen, also Symptome, erzeugen. Oftmals klingen diese Reaktionen dann nach kurzer Zeit ab und kommen auch nicht wieder. Alles, was bewusst ist, kann den Körper nicht mehr krank machen. Alles, was als größter Widerstand erachtet wird, wird vermieden. Wenn ein Mensch sich mit dem unterbewussten permanenten Einziehen seines Kopfes zwischen den Schulterblättern vor Bedrohung durch Autoritäten zu schützen versucht, können die Nackenmuskeln chronisch verspannen und die daraus resultierenden Schmerzen werden immer größer, je öfter er sich durch entsprechende Mustervertreter der Urautorität bedroht fühlt. Nimmt die Patientin oder der Patient nun Schmerzmittel, wird sie oder er bei entsprechender Retraumatisierung keinen natürlichen schmerzbedingten Schutz vor übersteigerter Muskelkontraktion verspüren und infolgedessen die Muskeln überdehnen und die Kontraktionen auf andere Muskelgruppen im Hals- oder Schulterbereich ausweiten, bis letzten Endes der gesamte Buckel krumm wird. Ich hatte einen Klienten, bei dem genau dies beobachtbar war. Erst als die Angst vor Ablehnung durch Autoritäten, seine eigene Ehefrau war der Trigger, aufgelöst war, entspannte sich die Muskulatur, der Schmerz verschwand und die Körperhaltung normalisierte sich wieder etwas. Die große Besonderheit in einem erfolgreichen Coaching besteht darin, die kausale Ursache herauszufinden. Das folgende Beispiel zeigt, wie schnell man übersehen kann, worin das wirkliche Problem begründet ist. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Klient, er sei mit seinem jungen Hund Sammy an einer Kuhweide vorbeigegangen. Neugierig näherte sich eine Kuh. Nase an Nase begannen die Tiere, sich zu beschnuppern. Tragischerweise kam die Kuh dabei mit ihrem Schwanz an den Elektrozaun, bekam einen Schlag, der durch die feuchte Nase auch zu Sammy geleitet wurde. Von diesem Tag an hatte Sammy eine fürchterliche Angst vor Kühen. Nicht etwa vor Zäunen oder Elektrokabeln, er ging aufgrund seiner Erfahrung davon aus, dass Kühe elektrische Schläge austeilten. Eine Verkettung von Umständen, dem gleichzeitigen Auftauchen von Phänomenen, verleitet uns dazu, Dinge für ursächlich zu halten, die aber gar nicht ursächlich sind. Erforscht wurde die immense Verknüpfungsfähigkeit des Gehirns bereits Anfang des letzten Jahrhunderts von dem russischen Naturforscher und Nobelpreisträger Ivan Pavlov. Pavlov stellte fest, dass immer dann, wenn er seine Laborhunde füttern wollte, die Tiere aufgeregt auf und absprangen und sich auf das Futter freuten, noch bevor er die Näpfe gefüllt hatte. Er untersuchte diese Beobachtung einmal wissenschaftlich und schlug ein kleines Glöckchen an, kurz bevor er den Tieren etwas zu fressen gab. Dieses setzte er 3 Wochen lang täglich fort und kontrollierte dabei, wie die körperliche Reaktion der Hunde auf das Glöckchen ausfiel. Dazu maß er in einem kleinen Röhrchen den Speichelfluss der Tiere, eine Reaktion auf das zu erwartende Futter. Anfangs reagierten die Hunde auf den Ton nicht mit Speichelfluss. Mit dem Glockenton wurde noch nichts weiteres verknüpft. Doch nach bereits 3 Wochen ließ sich beobachten, dass die Hunde schon allein auf den Glockenton mit Speichelfluss reagierten. Der Körper der Hunde zeigte somit eine Reaktion. Pavlov hatte nur das Glöckchen angeschlagen und gar kein Futter ausgeteilt und trotzdem bekamen die Hunde Speichelfluss. Eine Verknüpfung zwischen Glöckchen und Futter hatte stattgefunden. Den Tieren lief das Wasser im Mund zusammen, weil sie erwarteten, es gäbe gleich etwas zu fressen. Die Wissenschaft nennt dies eine bedingte, konditionierte Reaktion. Mit anderen Worten, ein Verhalten wurde durch den zweiten Reiz einer nicht kausal begründeten Wenn-Dann-Beziehung ausgelöst. Für die Hunde wurde durch das stetige Zusammentreffen zweier Reize, Futter und Glockenton, ein Symbol erzeugt. Nicht wegen des Tons, sondern aufgrund der damit verknüpften Erwartung des Futters reagierten sie mit Speichelfluss. Nun sind wir Menschen zwar keine Hunde, aber nur zu rasch übersehen auch wir, dass Dinge, die uns emotional bewegen, oftmals nur im Zusammenhang mit dem, was die tatsächliche Wirkung ausmacht, stehen. Ein sehr deutliches Beispiel dafür ist die gefürchtete Bienengiftallergie, die bei Menschen aufgrund eines Stichs einen anaphylaktischen Schock auslösen kann, der sogar zum Tode führt. Es ist weder der Stich noch das Bienengift die Ursache für eine solche Reaktion. Wenn man einen betroffenen Menschen zum Ursprung der Allergie führt, dann kann die Ursache vom Auslöser Insektenstich entkoppelt werden und erzeugt in Folge keine weitere körperliche Reaktion mehr, außer dem üblichen Schmerz mit Schwellung und Hautrötung in der Umgebung der Einstichstelle. Vielleicht überrascht es Sie, aber die Ursache für die Bienengiftallergie ist oftmals die für das Kind völlig unvorbereitet durchgeführte nachgeburtliche Impfung, Blutentnahme oder Medikamentengabe per Injektion. Der Trigger später dann ist ein durch ein unvorbereitet erlebten Stich injizierte körperfremde Substanz. Die lebensbedrohlich übermäßige Ausschüttung von Histamin, eine Art Feuerwehrhormon im Gewebe, erfolgt also gar nicht durch den Stich oder das Gift selbst, sondern dadurch, wie dieses unterbewusst empfunden wurde. Eine Konditionierung, also das Verknüpfen von zwei Reizen, ist schnell geschehen. Ein Trigger kann entsprechend rasch verfestigt werden. Eine Wespe oder Biene braucht uns nur einmal zu stechen oder überbesorgte Eltern wedeln aufgeregt rufend mit einer Zeitung herum und warnen das nichtsahnende Kind und schon werden wir bereits beim Anblick einer völlig harmlosen gelb-schwarzen Schwebfliege oder Hummel ängstlich. Ebenso führt es zu einer nie enden wollenden Sisyphusarbeit, wenn man bei zu hohem Blutdruck ständig den Blutdruck misst, denn die Befürchtung vor einem unverhofften Messergebnis lässt den Blutdruck vorher schon ansteigen. Nimmt dieser dann dauerhaft Blutdrucksenker, muss der Körper ständig gegenregulieren, um den hohen Blutdruck zu halten. Dieser hat nämlich meist unterbewusste, stressbedingte Ursachen und ist ein Überlebensmechanismus. Mit einem zu niedrigen Blutdruck kann der Mensch nicht mehr adäquat auf Gefahren reagieren. Auch hier lohnt es sich zu schauen, wie der Hypertoniker seine Geburt und seine Kindheit erlebt hat. Das Gefühl, dranbleiben zu müssen, nicht nachlassen oder entspannen zu dürfen, sondern aufmerksam zu sein, steckt meist als Ursache hinter einem hohen Blutdruck. Ergründet man die Ursache der permanenten Sprungbereitschaft, die den enormen lebenslangen Druck erzeugt, normalisiert sich der Blutdruck von allein. Allerdings werden von der Patientin oder dem Patienten danach weder die Medikamente noch der verschreibende Arzt benötigt. Vielleicht liegt es ja daran, dass sich solche Behandlungsmethoden erfolgreich durchgesetzt haben. Böse Zungen könnten auch vermuten, dass der normale Patient oft eine schnelle Lösung ohne Innenschau bevorzugt und der behandelnde Arzt eine lukrative Einnahmequelle nicht verlieren will. Gerade in unserer Leistungsgesellschaft kann es sich ja auch kaum noch jemand leisten, lange krank zu sein und sich gründlich auszukurieren. Dass Symptomkosmetik allerdings eine große Hypothek auf die Gesundheit ist, nimmt man wissentlich oder unwissentlich in Kauf.